Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Tell Me.
Ja, wie ihr hört, sitzen wir wieder im Studio, mal wieder. Und ja, wir haben jetzt schon tatsächlich die dritte Runde unserer, ja, von den neuen Kategorien. Und somit auch heute die dritte Folge der Most Random Questions. Wir haben ja schon ein bisschen Feedback bekommen, dass euch die Kategorie sehr gut gefällt. Und ich finde, man erfährt da immer mal wieder so eine spannende Sache, die man davor nicht wusste. Und damit geht es heute gleich weiter. Wird heute eine etwas kürzere Folge als sonst, aber ich glaube, mit zu vielen Fakten will man auch nicht überflutet werden. Deswegen beschränken wir uns vermutlich auf so drei Fragen. Und ja, starten wir, oder? Würde ich sagen.
Let's go.
Ich stelle euch mal eine Frage. Mal gucken, was der Generator hier sagt.
Spin that wheel.
Okay, Frage 20. Warum zählt man zum Einschlafen Schafe und keine Hunde, Möwen oder Schnecken?
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Das ist was ich mich noch nie in meinem ganzen Leben gefragt habe.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Also ich zähle auch keine Schafe zum Einschlafen.
Nee, ich auch nicht.
Aber vielleicht, weil Schafe aussehen wie Wolken. So weiß, kuschelig.
Finde ich plausibel. Vielleicht auch, keine Ahnung, weil Schafe ja krasse Herdentiere sind, die ja immer viel zusammen vorkommen. Und so Hunde, du hast oft nicht, keine Ahnung, 50 Hunde. Also das dann einfach so ist, ja, irgend so eine Mutti, die mal ihrem Kind beim Einschlafen vor 200 Jahren geholfen hat, hat sich überlegt, boah, von was haben wir denn viel, was erzählen kann? Und dann musste der kleine Jonas ganz viele Schafe zählen. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Dann hat sich das so einfach etabliert.
Ja, ich finde es irgendwie, also ich meine, man kann ja theoretisch alles zählen, was man will oder worauf man Lust hat.
Also Schnecken weiß ich jetzt. Ich glaube, also das Bild, wie man Schnecken zählt, weil es würde halt ein bisschen dauern, ne? Bis sie dann so ankommen.
Eins. Aber man will
vielleicht
schlafen.
Kann man da noch besser einschlafen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Habt ihr das mal probiert, euch vorzustellen, dass Schafe...
Nee? Ja, doch, ich schon.
Und hat's geklappt?
Ich denke halt dann so an random Sachen und dann schlafe ich ein. Aber ich denke jetzt irgendwie nicht. Also das Ding ist, wenn ich mir überlege, okay, ich zähle jetzt Schäfchen, dann konzentriere ich mich viel zu sehr darauf oder konzentriere mich viel zu sehr auf den Fakt, dass ich jetzt Schäfchen zähle und dann kann ich nicht schlafen, weil ich dann irgendwie... weil mein Gehirn dann so viel arbeitet. Deswegen denke ich halt einfach so an random Sachen.
Ja.
Oh, ich hasse das, an random Sachen zu denken vor dem Einschlafen. Ich finde es ganz schlimm, weil ich denke dann halt nicht an so normale Sachen, sondern ich bin dann halt der größte Overthinker und dann bin ich so 20. September 2003. So,
ja,
wirklich. Und dann bist du so, why did I do that? So, dann wird es ganz schlimm bei mir. Aber so Schafe zählen... weiß ich jetzt nicht.
Ja, weiß ich jetzt auch
nicht. Und das ist nicht so eine effektive Methode.
Aber vielleicht war das auch früher noch mal mehr verbreitet. Ich meine, bei uns die Hälfte der Leute hängt, oder sogar mehr wahrscheinlich als die Hälfte der Leute, auf TikTok und Insta und bis sie irgendwann mal schlafen. Diese Reizüberflutung. Und vielleicht früher hat dann jeder Schafe
gezählt. Ja, es ist halt wahrscheinlich immer so eine eintönige Sache.
Aber ich frage mich, wie ist diese Person da drauf gekommen? Also, irgendjemand hat, irgendjemand hat das ja erfunden. So, erstens mal, wie kommst du drauf? Zweitens, wie hast du das verbreitet? Warst du so, oh, gestern Abend lag ich so im Bett und ich konnte nicht schlafen, dann sind die Schafe über den Zaun gesprungen und ich habe festgestellt, ey, da schläft man richtig gut bei ein und dann hat sich das im Dorf rumgesprochen oder
was? Ich kann es mir genauso vorstellen, ganz ehrlich.
Oder vielleicht hat es mal jemand geträumt und dann... haben die das rumerzählt und dann so, hey, ist doch eigentlich voll die gute Einschlafmethode.
Imagine, einfach so Wandmalereien, die so Schafe springen.
Ja, oder Schäfer haben früher vielleicht zum Einschlafen, wenn die auf der Weide gepennt haben, so bei ihren Schafen, haben sie denen zugeschaut beim Springen und sind dann eingeschlafen.
Stelle ich mir irgendwie wild vor, wenn der Hirte da versucht einzuschlafen und die Schafe so...
Jump. Hast du eine Lösung für uns?
Ja, ich habe tatsächlich was.
Okay. Oh, einmal eine Lösung. Das war bei der letzten Folge ein bisschen...
Ich bin mir nicht sicher, ob es genau darauf abgezielt ist, dass es genau Schäfchen sind, aber wir können ja trotzdem mal reinlesen.
Ja.
Ein Schäfchen, zwei Schäfchen, drei Schäfchen, viele Schäfchen und gute Nacht. So oder so ähnlich soll sie funktionieren, die berühmte mentale Einschlafhilfe mit unseren weißen, wolligen Freunden. Beim Schäfchenzählen handelt es sich um einen uralten, über Generationen überlieferten Volksglauben. Augen zu, einmal quer über die gedankliche Schafweide, geradewegs Richtung Traumland. Müden, von Einschlafproblemen geplagten Menschen sollen die flauschigen Tiere schon seit jeher den Weg zu tiefem, erholsamen Schlaf geebnet haben. Bis heute gilt die Methode des Schäfchenzählens als eines der beliebtesten und verlässlichsten Hausmittel gegen Schlaflosigkeit. Doch was sagt die moderne Wissenschaft dazu? Handelt es sich bei der Schäfchenzählerei tatsächlich um einen genialen Trick oder ist sie am Ende doch nur das schwarze Schaf unter den wirklich wirksamen Einschlafhelfern? Ja, es gibt natürlich noch viel mehr. Und hier steht auf jeden Fall auch, dass der genaue Ursprung dieser Einschlafhilfe nicht eindeutig geklärt ist. Also deswegen gibt es auch viele Theorien und Vermutungen.
Da sind wir wieder.
Aber hier steht zum Beispiel eine Theorie, die annimmt, dass die Wurzeln des Schäfchenzählens wortwörtlich auf Schafweiden längst vergangener Zeiten zu finden sind. Schäfer, die ihre Schafherde auf die Weide trieben, zählten das Vieh abends vor dem Schlafengehen stets noch einmal genau ab, um sicherzugehen, dass beim Auftrieb kein Tier verloren gegangen war. Oft seien so manchem Hirten, so heißt es, bei dieser ermüdenden Tätigkeit einfach die Augen zugefallen.
Och Mensch, das ist ja gar nicht so.
Ja,
da warst du nah dran,
ja, das stimmt.
Hier steht noch eine andere Vermutung. Die setzt bei der Erscheinung und dem Naturell der wolligen Tiere an. Schafe wirken gutmütig, friedlich und besonnen. Gemächlich vor sich hingrasend machen sie einen durch und durch sanftmütigen, tiefentspannten Eindruck.
Hm. Stell dich mal diese Schäfer vor, die noch schnell ihre Schafe zählen mussten und irgendwann so.
Ja.
Einfach so.
Kann ich mir aber irgendwie gut vorstellen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Die Frage ist, ob das dann tatsächlich dran lag, dass er die Schafe gezählt hat oder dass er die den ganzen Tag durch die Gegend getrieben hat. So.
Ja, true. Aber nice,
naja,
interessant.
So eine halbe Lösung haben wir wenigstens.
Ja. Ja. Okay, die nächste Frage ist die Nummer 15. Die Frage finde ich lustig.
Oh, oh
Gott.
Welche Orange war zuerst da? Die Frucht oder die Farbe?
Oh mein Gott.
Ich sage die Frucht, weil die Farbe, sag ich, erst später definiert wurde. Also du hast schon länger Orangen oder halt die Vorpflanzen von Orangen gehabt. Und irgendwann hat man das als Orange genannt und dieselbe Farbe, da war die Frucht so bekannt, hat man dann gesagt, das ist Orange.
Aber es kann ja auch genau andersrum sein.
Es kann genau andersrum sein, aber ich glaube, dass solche, dass man schon früher Sachen, die du wirklich gebraucht hast, so Neandertalerzeit wieder, da halte ich mich ja öfter hier auf mit meinen Vermutungen, dass es da schon die Orange gab. Und es dafür halt schon einen Begriff gab, weil die hast du gebraucht, die hast du gegessen, die hast du gesammelt oder whatever. Und dann, als man begonnen hat, sich mehr zu artikulieren und mehr verbal zu äußern, hat man begonnen, vielleicht wirklich Farben zu benennen. Und ich glaube, dann sind die Farben gekommen. Aber ich glaube, dass es vielleicht nicht mal Frucht und Farbe vom Namen her direkt zusammenhängen müssen.
Mhm. Aber das Ding ist, ich denke mir so, warum dann Orange? Weil, theoretisch gesehen, gab es ja auch andere Früchte, die also zum Beispiel ein Pfirsich. Warum heißt die Farbe dann nicht Pfirsich? Es ist genau dieselbe Farbe. Ist auch orange.
Stimmt.
Oder eine Mandarine.
Aber das kannst du andersrum genauso fragen.
Nektarine.
Warum heißt dann eine Mandarine nicht orange?
Ja, eben. Deswegen, also.
Ja.
Also, ich denke halt, ich weiß nicht, war die Orange die erste orange Frucht? So, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Orange die erste Frucht in der Farbe war. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Nee, das also auch nicht, dass unbedingt die erste Frucht der Farbe war, aber so, dass sie zuerst quasi benannt haben, diese Frucht, weil sie die gebraucht haben und dann eben, als sie begonnen haben, Farben zu benennen, waren sie so, oh ja, das passt ja, weil die ist selbe Farbe, lass doch da.
Aber dann ist meine Frage, aus welchem Land kommt die Orange? Ursprünglich. Wo kommt sie her?
Spanien?
Also aus einem warmen Land.
Ist es Spanien?
Das ist so, ich weiß nicht, ob Spanien ist. Also es ist ein warmes Land, das weiß ich. Aber ob Spanien ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wenn es aus Spanien kommt, dann würde das wieder keinen Sinn ergeben.
Wie heißt Orange auf Spanisch?
Also die Orange ist Naranja. Und ich glaube, die Farbe Orange heißt auch, bin mir nicht sicher, ob das heißt wie die Orange, das müsste ich jetzt googeln, aber.
Aber auch nach Sandra.
Ich glaube, so. Ich google das jetzt kurz. Ihr könnt weiter Theorien
aufstellen. Wie ist es auf Italienisch, Kathi, Orange und Orange?
Also die Frucht Orange ist Arancia und die Farbe ist Arancione.
Ah, also es hängt irgendwie doch immer zusammen.
Ja. Ja, ach, im Deutschen.
Cool. Okay, tatsächlich. Die Farbe heißt auch Naranja.
Auf Englisch ja auch.
Orange, Orange.
Türkisch? Selbe Wort, oder?
Das heißt Orange auf Türkisch?
Die Muttersprachlerin.
Weißt du, was auf Französisch ist?
Nee. Ja, genau.
Bin ich, also.
Ich glaube bestimmt Orange.
Das kann schon gut sein.
Ich google es gleich. Ich bin doch schon. Also, ich google gerade was. Okay, nee, das ist die Farbe. Ich will die Frucht. Okay. Ja, aber wenn. Nein. Oh mein Gott. Okay, perfekt. Ich finde legit den Begriff Orange auf im Türkischen nicht.
Gibt es keine Orangen in der Türkei?
Ja, weiß ich nicht. Das frage ich mich auch gerade. Portakal. Ich habe es gefunden. Aber dann im Türkischen hängt es nicht zusammen, weil die Frucht ist Portakal und die Farbe ist Turuncu. Also das würde zum Beispiel nicht passen.
Ist aber die Farbe ein anderes Lebensmittel oder so?
Nee. Ich google jetzt Französisch. Kathi hatte recht, es ist legit l'orange.
Ja. Ich habe tatsächlich die Antwort dann. Habe ich gegoogelt.
Ja, dann.
Und das Bild dazu ist so witzig. Das sage ich euch. Wer war zuerst da, die Orange oder die gleichnamige Farbe? Es war
die Frucht.
Orange. Der Zwischenton von Gelb und Rot hat sich erst mit der Verbreitung der Orange zum Farbnamen entwickelt.
Okay, wild.
Und schaut mal das Bild dazu an.
Wie ist das süß. Aber von wo kommt das? Orange. Das würde mich jetzt schon interessieren, wo der Ursprung ist.
Ich schau mal weiter. Also die Seite, bei der ich lese, ist Orangenfakten.
Geil. Dass es dafür eine Seite gibt, finde ich schon wieder legendär.
Das ist echt gut.
Die Farbe Orange steht übrigens für Optimismus und Lebensfreude.
Mhm. Das ist nicht meine Lieblingsfarbe.
Nee, meine tatsächlich auch nicht.
Gott, da fällt mir was ein. Ich habe letztens den zweiten Teil von Tribute von Panem angeschaut. Ist ja gerade jeder in dem Dings. Und die Lieblingsfarbe von der zweiten Hauptbesetzung von Peter ist ja orange. Immer wenn jemand orange sagt, weiß nicht, jetzt muss ich immer an den Typen denken. Sorry, wollte ich kurz einwerfen.
Ich habe jetzt von noch einer Seite, da steht ziemlich das Gleiche, aber ich lese mal vor, weil ein kleiner Endfact ist noch dabei. Die Farbe Orange bekam ihren Namen, wie schon erwartet, von der Frucht Orange. Aber Orange war nicht immer als Farbe bekannt. Früher gab es in Europa die Bezeichnung einfach nicht. Auch spielte die Farbe im Leben eines mittelalterlichen Europäers keine Rolle. Also es war wirklich so bei mir, ich war zwar bei den Neandertalern, also ich war wieder ein bisschen back, aber die waren einfach so, ja, das ist halt die Farbe so.
Die gab es einfach nicht, die Farbe oder was?
Nee, ich glaube generell, die hatten wohl anscheinend noch nicht so wirklich die Begrifflichkeiten für die Farben.
Und dann gab es halt irgendwas Handfestes, also vielleicht Orange, wie die Orange, und dann waren sie so, okay.
Ja, ich überlege gerade, mitteleuropäische, sagen wir mal in Deutschland oder wo auch immer, was kommt denn wirklich in der Natur so krass Oranges vor, nicht vom Menschen erstellt?
Nee, eigentlich, bis auf den Sonnenuntergang, tatsächlich würde mir, vielleicht eine Blume, aber sonst würde mir jetzt nichts einfallen.
Aber dann haben die wahrscheinlich einfach oder gelb Gestein gesagt.
Oder Gestein vielleicht noch.
Ja, aber dann Gebäude haben die halt braun dazu gesagt.
Ja.
Also, ja, Ziegelsteingebäude sind halt rot.
Ja, ich glaube, da wurde viel braun, rot, gelb, Stadtorange gesagt.
Auch. Krass.
Aber funny.
Ja.
Ja, haben wir wieder was
herausgefunden. Haben wir wieder was gelernt.
Mhm. Krass.
Das ist tatsächlich ein Fact, mit dem man ein bisschen was, also den man leicht weitergeben kann.
Ja, ich glaube, ich fände es noch interessant, wann und wo tatsächlich dann die Begrifflichkeit herkommt.
Mhm.
Aber I will do my research.
Kannst du ja nächste Folge präsentieren.
Ich teile es auf Instagram.
Sehr
ja,
gut.
Safe.
Okay, Kathi, spin that wheel.
Als ob wir hier so im Studio ein riesen Wheel hätten.
Boah, oh mein Gott.
So ist das natürlich.
So was brauchen
okay.
wir.
Okay, nächste Frage und letzte Frage.
Mhm.
Warum haben Vögel Federn?
Oh Gott.
Zum also Fliegen? Ich glaube, das ist für die Aerodynamik.
Jetzt wird es ganz professionell, ganz physisch.
Nee, ich glaube echt, das ist für die Aerodynamik, dass die vielleicht widerstandsmäßig oder ich meine, die Federn sind ja eigentlich sehr eng am Körper, aber sie bieten halt Wärme, aber gleichzeitig sind sie ja nicht super puschelig, sodass, wenn sie halt fliegen, sind sie trotzdem schnell und haben halt nicht so viel Widerstand von, ja, dass sie halt besser vorankommen. Aber wie gesagt, es hält sie halt trotzdem warm und ist halt auch ein Schutz für die Haut, wenn sie fliegen und ihnen was entgegenkommt oder keine Ahnung.
Ja, ich habe mir nämlich gerade auch gedacht, es gibt ja, wenn man so sich Tiere überlegt, ganz viele haben normales Fell und wirklich Federn haben eigentlich nur Vögel. Jetzt unabhängig davon, ob es Flugvögel sind oder nicht, aber die kommen ja trotzdem von denselben Vorfahren meistens. Deswegen glaube ich schon, dass das Sinn macht, weil ich kenne keine gefederte Katze.
Oh Gott, wie wild wäre das?
Stell ich mir irgendwie. Wild.
Also glaube ich schon, dass es mit dieser einen Tätigkeit, die sie alle an sich zusammen hätten,
Tätigkeit.
Ja, dem
Tätigkeit.
Flug halt, zusammenhängt. Whee.
Ja.
Ja, ich glaube, ich stimme dazu, vielleicht auch, um das Fliegen möglich zu machen, weil ich meine, die Feder, die ist ja im Vergleich zu anderen Sachen, fällt die ja nicht so schnell. Also die schwebt ja, also was heißt, die schwebt, aber sie gleitet ja runter. Und ich glaube halt, um das Gewicht von einem Vogel in der Luft zu halten, so wie Kathi auch gesagt hat, weil die Feder hat ja weniger Widerstand, also die ist weniger beeinflusst davon. Ich würde auch sagen, ich bin eigentlich Kathis Meinung da bei dem Thema.
Wie wild wäre so ein gefederter Hund oder gefederte Katze?
Oh Gott, Annalea.
Hä, muss ja nicht immer gleich schier sein.
Ich stelle mir das aber irgendwie nicht so.
Vor allem Hund.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber witzig wäre, so ein gefällter Vogel wird irgendwie auch witzig aussehen.
Es hört sich irgendwie, also in meinem Kopf sieht das alles falsch aus.
Ja, ja, das stimmt.
Auch. Also ich habe eine Lösung gefunden. Also wenn man alle Federn eines Vogels meint, spricht man auch vom Federkleid oder Gefieder. Das Gefieder bedeckt den gesamten Körper eines Vogels bis auf den Schnabel und die Füße. Zum Beispiel Pfauen, also männliche Pfauen, haben ein sehr buntes Federkleid, mit welchem sie Weibchen anlocken und sie imponieren können. Aber viele heimische Tiere haben ein eher unauffälliges Gefieder in unterschiedlichen Brauntönen. Damit können sie sich in der Natur gut tarnen. Federn bestehen aus Horn. Das ist das gleiche Material, aus dem unsere Haare und Fingernägel bestehen und aus dem die Schuppen von Reptilien aufgebaut sind. Dieses Material hat den Vorteil, dass es sehr fest und gleichzeitig elastisch ist. Aber viele Vögel benötigen ihre Federn nicht nur zum Fliegen, denn mit ihnen wärmen sie sich auch und schützen sich vor Wind und Regen.
Aber nicht nur zum Fliegen, das heißt primär trotzdem zum Fliegen. Also
hätte ich jetzt so interpretiert.
Ja, weil vor Wärme und Regen kann ja auch Fell schützen.
Ja, also hier steht noch, ihre großen Schwung- und Schwanzfedern nutzen die Vögel zum Fliegen. Die Schwungfedern liegen an den Flügeln teilweise übereinander und bilden dadurch luftundurchlässige Flächen, ganz ähnlich wie bei einem Flügel eines Flugzeugs. Durch die Schwungfedern kann der Vogel überhaupt fliegen. Mit ihren großen Schwanzfedern können Vögel ihren Körper in der Luft so bewegen, dass sie in verschiedene Richtungen fliegen und gezielt steuern können.
Oh, okay. Damn.
Krass. Am gesamten Vogelkörper findet man die mittelgroßen Deckfedern. Sie liegen dachziegelartig übereinander und bilden eine luft- und wasserdichte Schutzhülle für den Vogelkörper. Dadurch können viele Vögel zum Beispiel im Wind sitzen, ohne dass alle Federn durcheinander geraten. Auch kann ihnen Regen nicht so viel anhaben, da er nicht zwischen die einzelnen Deckfedern gelangt, sondern auf ihre Oberfläche hinunterläuft. Finde ich echt krass. Und unter den Deckfedern befinden sich die Daunenfedern. Sie sind weich und viel kleiner. Weil sie nicht so ordentlich aufgebaut sind wie alle anderen Federsorten, entstehen viele Zwischenräume mit Luft. In ihnen können sie sehr gut ihre Körperwärme speichern. Die Körpertemperatur von Vögeln beträgt mindestens 40 Grad.
Wow.
Ohne die wärmenden Daunenfedern würde den Vögeln beim Fliegen in der Luft sehr schnell kalt werden und im Winter könnten sie ohne ihre wärmende Daunenschicht nicht überleben. Krass, haben wir mal kurz den Aufbau eines Vogels durchgemacht.
Aber, Stunde mit Termi.
Aber interessant eigentlich, wie viele Schichten da sind und wie die auch aufgebaut sind. Finde ich krass.
Ja, und nachtziegelartig.
Ja.
Krass. Ja, die Natur, Leute.
Ja. Süß.
Mother Nature.
Aber hey, ich finde, also die Fakten heute bis jetzt waren um einiges, konnten mir mehr beantworten als bei der letzten Folge.
Ja, das stimmt. Aber war auf jeden Fall lehrreich.
Ja.
Ja, finde ich auch.
Fand es mal wieder spannend mit
ich
euch.
Ich auch.
Mit uns. Mit uns und den Fakten.
Richtig. Ja, dann sind wir gerade durch unsere drei Fragen durch.
Nächste Woche wird sehr cool. Ich freue mich drauf.
Ja. Ja, ihr könnt euch auch sehr freuen.
Ja, wir haben ein kleines Special. Weihnachten steht vor der Tür.
Nee, ich glaube, da sind wir gerade zeitlich anders. Stimmt. Die kam letzte Woche, das Weihnachtsspecial.
Weihnachten stand vor der Tür, steht noch weiterhin. Vor der Tür.
Wir sind jetzt im neuen Jahr angekommen. Ja, natürlich.
Frohes neues Jahr.
Ja, auch.
Eigentlich so hätten wir die Folge mit solchen typischen Dad-Witzen beginnen müssen. Ich habe seit letztem Jahr nicht mehr geduscht.
Ja gut, ich meine offiziell für uns zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir ja noch nicht im neuen Jahr.
Ja, stimmt.
Genau. Ich glaube, die ZuhörerInnen haben das auch inzwischen gemerkt, dass wir immer vorproduzieren. Ja, aber ich glaube, die letzte Folge, hoffen wir, hat euch gut gefallen. Das war ja unser Special. Und freut euch auf coole neue Sachen im Jahr 2024.
Ja.
Und damit würde ich sagen, wir sehen uns.
Wir sehen uns. Gut, Nikes.
Nikes.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Bye.